Wir haben uns mit Stefanie Fischer im Ehle Tropenparadies verabredet und Steffi hat für uns was ganz Besonderes vorbereitet. Sie geht mit uns nämlich in das Gehege der grauen Schlanklories. Schlanklori, werden Sie denken, was ist denn das eigentlich? Genau die gleiche Frage haben wir uns auch gestellt und stellen Ihnen diese faszinierenden Tiere in der heutigen Folge etwas genauer vor. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und es ist schon faszinierend, ne? Wir flüstern alle so ein bisschen, denn wir haben für die heutige Aufzeichnung etwas ganz, ganz Besonderes. Wir sind nämlich hier direkt bei den Schlanklories, die auch, glaube ich, gerade darauf warten, ein bisschen was an Futter zu bekommen, nämlich von meinem Gast heute, den wir besuchen, Stefanie Fischer. Steffi, hallo.
Ja, hallo. Ja, genau, wir reden ein bisschen leiser als sonst, denn Die Tiere sind sehr stressempfindlich und gerade so fremde Geräusche oder zu lautes Sprechen, das kann sie schon mal erschrecken. Und ich habe hier gerade so eine kleine Wachsmade in meiner Hand und halte die hoch, denn die Schlanklories sitzen gerne unter der Decke oder oben in den Bäumen und versuche mal einen anzulocken.
Genau, Schlanklori, in irgendeiner Folge hatten wir uns schon mal hier vor dem Gehege aufgehalten, aber jetzt wollen wir uns noch mal speziell damit beschäftigen. Ist ja jetzt eine Tierart, bin ich ganz ehrlich, ich habe da vorher noch nie was drüber gehört. Und das wird dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin genauso gehen. Was ist ein Schlanklori?
Ja, die Schlanklories gehören zu den Primaten, die Familie der Loris. Und ganz viele Menschen denken, das sind kleine Kobolde, denn was als erstes auffällt, sind natürlich diese riesengroßen, nachtaktiven Augen. Und ansonsten haben sie sehr lange Gliedmaßen, also die Arme und Beine sind wirklich sehr lang, damit sie große Strecken überbrücken können. Und im Ganzen sehen sie schon ein bisschen skurril aus.
Ah, okay. Größe ist ja nochmal so eine Frage, die wir immer stellen. Wie groß ist so ein ausgewachsener Schlanklori im Schnitt, ne? Wir wissen, die sind wahrscheinlich auch alle unterschiedlich, aber...
Genau, die Weibchen sind manchmal ein bisschen größer und fülliger als die Männchen. Wir haben hier so ein Gewicht von ungefähr 250 Gramm und sie können so bequem auf eine Hand Platz nehmen. Also die Körpergröße ist doch sehr überschaubar.
Ja gut, aber wenn du sagst, ne, dass sie auch ein bisschen unter Stress leiden, dann wird das auf der Hand wahrscheinlich eher nichts, ne?
Nein, natürlich. Das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal dazu sagen. Denn das ist eben auch ein Problem. Sie sehen super niedlich aus und viele Leute neigen dazu, solche Tiere zu Hause halten zu wollen. Also sie möchten weder angefasst noch gestreichelt werden. Aber dafür trainieren wir mit ihnen und da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal drauf.
Das ganz sicherlich. Ebenso nochmal zu den Eckdaten. Was ist denn der ursprüngliche Lebensraum von den Schlanklories?
Die Schlanklories sind in Wäldern weit verbreitet. Sie gehen auch schon mal in Kulturlandschaften oder sitzen in Plantagen. Aber es ist eben wichtig, dass sie gute Deckung haben, also auch zum Beispiel in Bambusdickichten und sind hier eben in der Nacht unterwegs, um ihre Hauptnahrung, die Insekten, zu fangen. Es können aber durchaus auch mal Eier sein oder kleine Wirbeltiere, was sie sonst so alles greifen können.
Und wo sind die so angesiedelt? Also sie sind hier jetzt in der Erlebniswelt Asien.
Genau, die kommen aus Südasien, aus Indien und Sri Lanka und da eben in den verschiedenen Laub- und Mischwäldern.
Wie lange sind die denn jetzt schon hier in der Zoom-Erlebniswelt zu Hause?
Wir haben angefangen mit unserem Simi. Den haben wir von Frankfurt übernommen. Der Zoo Frankfurt hat auch das europäische Haltungszuchtprogramm. Ja. Und er war quasi zuerst hier und seine Partnerin Shank aus dem Londoner Zoo kam ein Jahr später. Das war Simi, haben wir gestartet 2022. Genau.
Jetzt hast du uns gerade gesagt, wo, wann ihr angefangen habt, aber wie viele gibt es denn jetzt so aktuell hier im Edeltropenparadies?
Wir haben aktuell ein Zuchtpärchen. Das ist einmal unser Männchen Simi und unser Weibchen Shank. Die leben eben aktuell dauerhaft hier zusammen in der Schauanlage.
Ich sag mal so, wie unterscheidet man die denn? Also die sind jetzt eh nicht ganz die größten und bei mir sehen die auf den ersten Blick auch ziemlich ähnlich aus. Könnt ihr die überhaupt auseinanderhalten?
Ja, wir können die sehr gut auseinanderhalten, denn sie sehen sich natürlich nicht ganz hundertprozentig ähnlich. Im Dunkeln ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil wir arbeiten ja hier auch mit ihnen in der Dunkelheit. Aber die Chunk, die hat ein spitzeres Näschen, eine kleinere weiße Blässe und auch so ein kleines bisschen strubbeliges Fell über dem rechten Auge, sagen wir über.
Ja.
Während das bei dem Simi alles ein bisschen runder aussieht, ist sie so ein bisschen spitznäsiger. Aber man muss schon sehr genau hinschauen, dass man es erkennt.
Genau, mit dem Hinschauen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn wir stehen hier, das können Sie ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht sehen, wir stehen ja hier relativ im Dunkeln, aber das beschäftigt uns gleich nochmal. Jetzt hast du uns schon gesagt, so die äußeren Erscheinungsmerkmale. Gerade bei so kleineren Tieren stellt man sich natürlich dann auch die Frage, nicht zuletzt, weil die halt eben auch zu den Primaten gehören, gibt es sowas wie Charaktereigenschaften oder zeichnen die sich durch irgendetwas aus?
Ja, die beiden sind total unterschiedlich vom Charakter. Unser Männchen Simi ist super zutraulich im Verhältnis, wie zutraulich ein Schlanklori werden kann. Denn wir dürfen nie vergessen, dass sie sehr, sehr scheu sind und sehr zurückgezogen leben. Und wir haben wirklich Jahre gebraucht, um sie so hinzubekommen, dass sie wirklich zuverlässig Futter aus der Hand nehmen. Und das ist schon ein großer Schritt für so ein kleines Tier.
Genau, wir stehen ja jetzt hier auch schon ein paar Minuten und jetzt aktuell ist es dir gelungen, einen davon zu überzeugen, ein bisschen Futter aus deiner Hand zu nehmen. Wer ist es?
Genau, das ist natürlich Simi. Simi wird immer vorgeschickt von seiner Frau, einmal um die Lage zu checken. Er ist deutlich mutiger und er hat sich jetzt auch eben getraut und bleibt dann auch schön sitzen. Sie ist in sicherer Entfernung, wird aber bestimmt auch gleich nachholen.
Jetzt fällt mir natürlich auf gerade, ne? Wenn ich das hier so beobachte, er bewegt sich extrem langsam. Hat das was mit der Art der Scheu zu tun oder der Vorsicht oder bewegen die sich immer so?
Die Schlanglorichs haben zum einen viele Feinde. Das können Warane sein oder Greifvögel oder einheimische Kleinkatzen. Deswegen sind sie immer auf der Hut auf der Insektenjagd. Aber sie können sich eben auch ganz langsam bewegen. Sie haben ein ganz besonderes Durchblutungssystem in den Armen und Beinen, dass sie auch wirklich sehr lange in einer Position fahren können, um sich eben dann blitzschnell an die Insekten ranzuschleichen. Denn sie sind ja eben immer auf der Jagd eigentlich.
Und auch auf der Hut.
Und auch auf der Hut. Und man denkt gar nicht, wenn man sie so langsam sieht, ist ja eher faultierartig, dass sie durchaus auch blitzschnell wieder weg sein können. Die Schlanglorchs springen nicht. Die schauen eben, dass sie sich einfach langstrecken und dann durchgreifen, von Ast zu Ast, ganz schnell wieder im Dickicht verschwinden.
Genau. Heißt, die bewegen sich jetzt eher seltener am Boden, sondern die brauchen immer irgendwie so ein bisschen Geäst und sowas zum Klettern, oder?
Genau, also sie sind wirklich eben auch durch ihre Tarnung im Geäst ganz gut aufgehoben, weil sie wollen natürlich nicht entdeckt werden und sie brauchen eben auch immer viele Äste, um viele Möglichkeiten haben, auch zu flüchten oder anzugreifen, denn sie springen ja, wie gesagt, nicht von Ast zu Ast, so wie das andere Affen tun würden.
Ja, jetzt fütterst du den ja ganz fleißig, da kommen wir natürlich sofort mal zu der Frage, was fressen die eigentlich so?
Also die Schlanglorichs sind auf Insekten spezialisiert, dabei sind sie überhaupt gar nicht wählerig. Also das reicht von einer Wachsmade bis zu einem Wurm, bis alles, was sie überwältigen können. Wir haben sie auch schon beobachtet, dass sie hier in der Anlage eben kleine Ameisen fangen. Das ist ganz witzig zu sehen und wir schauen, dass wir auf unserem Futterplan möglichst viel Abwechslung für sie bieten und damit sind sie eigentlich ganz gut ausgestattet.
Okay, wenn man so auf Insekten steht, ne, die sind ja in der Regel auch ziemlich klein. Pass auf, jetzt kommt eine Knallerüberleitung. Brauchen die deshalb so große Augen? Oder gibt's dafür andere
ja,
Gründe?
Ja, mit großen Augen sieht man vielleicht besser. aber es ist tatsächlich so, dass sie viele Insekten brauchen, wenn sie nur kleine finden. Und die müssen natürlich auch gut erspäht werden. Bei nachtaktiven Tieren sind die Augen immer größer und die Schlanglorichs haben eben diese reflektierende Rückwand, die nochmal das Restlicht verstärkt. Deswegen können sie besonders gut im Dunkeln sehen.
Ja, ich sag mal so, jetzt mal für den Laien. Sind die mehr so auch in der Raubtierkategorie unterwegs? Also die jagen und oder
eher nicht? Ja, also sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Sie haben sehr, sehr spitze Zähnchen, die drauf auch spezialisiert sind. Und sind da eben dann entsprechend auch nicht wählerisch. Wenn ihnen mal ein kleiner Gecko unter die Nägel kommt, dann wird er natürlich auch angeknabbert, wenn er zu überwältigen ist.
Lass uns jetzt mal auf ein anderes Thema eingehen, was nämlich ja hier dann am Ende auch besonders ist. Denn du hast es gerade schon ein paar Mal gesagt, die Tiere sind nachtaktiv. Jawohl. Eigentlich. Und deswegen stehen wir hier. Es ist immer noch mitten am Tag während unserer Aufzeichnung, aber wir stehen hier relativ im Dunkeln. Nachtaktiv bedeutet, fangen wir damit nochmal an, tagsüber...
Tagsüber sitzt der Schlanklori gerne auf Astgabeln, zusammengekuschelt alleine, oder sie leben in lockeren Verbänden, auch mit einem Partnertier kurzzeitig zusammen. Und sobald die Sonne untergeht, geht für die Schlanklorien sozusagen der Tagesrhythmus los. Also einmal alles umgekehrt. Und so fahren wir diese Anlage eben hier auch, dass wir einen künstlichen Tag-Nacht-Rhythmus umgekehrt haben, damit wir die Tiere eben als Besucher und auch wir Tierpfleger während unserer Arbeitszeit sozusagen in ihrer Aktivitätsphase sehen. Denn sonst hätten wir sie immer nur schlafend.
Also erklären wir das nochmal genau. Das Gehege, das ist ja hier auch in so einer Nische im Ele-Tropenparadies.
Genau. Das Gehege
ist dunkel.
Genau, das Gehege ist dunkel. Man muss aber sagen, damit die Tiere ein bisschen besser von uns beobachtet werden können, haben wir Rotlichtlampen an. Die Lichtstrahlen von rotem Licht und blauem Licht, das ist eine besondere Wellenlänge, die die Schlanklori-Augen nicht gut wahrnehmen können. Das ist also quasi unser Arbeitslicht sozusagen. Und das ist eben tageweise an. Wir schauen ein bisschen nach den Jahreszeiten, mal geht das Licht früher an oder später an. Und man muss sich vorstellen, dass während der Besucherzeit das Gehege dunkel ist mit dem roten Licht und nachts ist es eben voll erleuchtet, sodass wir den Tagesrhythmus quasi einmal umkehren, aber trotzdem Sonnenaufuntergang haben und die Schlanklorris entsprechend ausgestattet sind.
Also das Licht, was da nachts läuft, geht das einfach knips und an oder geht das langsam?
Nein, das ist natürlich langsam. Künstlicher Sonnenauf- und Untergang ist natürlich nicht einfach so Schalter an und es ist hell, sondern das wird hier simuliert durch verschiedene Lampen. Wir haben extra Tageslichtlampen, wir haben extra Pflanzenlampen, denn wir haben das Gehege ja auch mit echten Pflanzen ausgestattet. Die haben auch nochmal besonderes Licht und so wird das eben nach und nach alles zugeschaltet, bis dann eben entweder ganz hell oder Nachtmodus eingeschaltet ist.
Da würde mich ja mal interessieren, ne? Irgendwann kamen die ja mal hier an und dann habt ihr ja auch die Entscheidung getroffen, dass ihr quasi einmal Tag und Nacht umdreht für die Schlanklorris. Mussten die dann eine Extraschicht einlegen oder war dann einmal die Nacht ein bisschen länger?
Also es ist tatsächlich so, dass der Frankfurter Zoo in seinem Nachttierhaus den gleichen Rhythmus fährt. Mhm. Und wir haben uns da eben ganz streng dran gehalten, wie da die Beleuchtungszeiten sind und auch welche Leuchtmittel verwendet werden, sodass die Tiere im Prinzip den Unterschied gar nicht wahrgenommen haben.
Ah, okay. Jetzt stelle ich mir nochmal eine andere Frage, ne? Weil wir ja gerade auch ein bisschen darüber gesprochen haben, die haben viele Feinde und. Sind die dann nicht so nach meinem Verständnis, wenn die tagsüber irgendwo auf dem Ast rumhocken, ist das dann nicht ein bisschen leichte Beute?
Ja, das ist natürlich so, aber die Tiere sind natürlich sehr zusammengekauert, klein und können sich gut verstecken. Und wie gesagt, in diesen dichten Wäldern oder Bambushain oder wo sie überall eben ein Plätzchen finden, sitzen sie völlig reglos. Und es ist wirklich sehr lustig, wenn wir morgens in die Anlage reinkommen, ist ja quasi noch Nacht für die Schlanklorris. Das bedeutet, die Anlage ist hell erleuchtet. Da haben wir Tierpfleger selbst hier in dieser Anlage manchmal Schwierigkeiten, die zwei beim Schlafen zu finden, weil die sich wie so eine kleine Mozartkugel zusammenrollen und natürlich völlig reglos sind beim Schlafen. Also das kann ich schon gut verstehen, dass man da gar nicht so leicht entdeckt wird tagsüber.
Ist das immer noch der gleiche oder hat
das ist wieder der Simi, der hat jetzt eine kleine Ehrenrunde gedreht und seine Frau gefragt, ob sie nicht auch mit herkommen möchte. Ihr ist das aber noch ein bisschen unheimlich und deswegen ist er jetzt die zweite Runde wieder hier.
Ich will ja nicht hoffen, dass die hier Angst vor mir haben.
Das ist halt wirklich das eine Besonderheit bei diesen Tieren, dass sie wirklich sehr, sehr scheu sind und sehr, sehr stressempfindlich und wir da natürlich auch in unserer täglichen Arbeit ganz anders drauf eingehen müssen als zum Beispiel bei anderen Tieren.
Lass uns aber jetzt hier nochmal über das Zuhause reden, nämlich das Gehege. Ihr habt das selber gestaltet, so hat man mir das gesagt. Worauf habt ihr da geachtet? Also muss man dann irgendwie gucken oder sich ein Buch kaufen, Schlanklorris für Anfänger oder wie läuft sowas?
Es ist natürlich so, dass man sich mit anderen Zoos, anderen Tierparks austauscht und es gibt natürlich auch sehr viele Haltungsrichtlinien, an die wir uns natürlich auch halten müssen und wer vielleicht Asien kennt und das Ele-Tropenparadies, der weiß, dass 2010 zur Eröffnung hier noch eine Vogelvoliere stand, die wir eben umgebaut haben, entsprechend für diese Tiere. Das war auch so ein kleiner Herzenswunsch tatsächlich von mir, weil sie eben so besonders sind, dass wir da irgendwo ein Plätzchen schaffen und das hat sich ganz gut ergeben und auch wirklich mittlerweile sehr gut eingefahren, das Ganze.
Wir sind etwas fasziniert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir da drauf gucken und bewegen uns hier alle ganz langsam. Und ich muss immer ganz vorsichtig meinen Zettel umdrehen, denn
genau,
Rascheln ist das Problem, ne? Hast du uns im Vorfeld erzählt. Das finde ich auch nochmal eine spannende Geschichte. Also es stört die Tiere teils wahrhaftig nicht, dass wir uns hier unterhalten, obwohl wir das reflexartig etwas leiser tun. Aber wenn wir hier jetzt mit unseren Spickzetteln rascheln würden oder auch auf dem Boden, der irgendwie auch, ich kann das schlecht sehen, das ist irgendwie auch so ein bisschen raschelnd.
Genau.
Da hattest du gesagt, das würde sie erschrecken und das ist so eine natürliche Sache. Vielleicht erklärst du das nochmal.
Genau. Die Schlangenloris sind ja eben nachts unterwegs und wer unterwegs ist, läuft natürlich Gefahr, schneller entdeckt zu werden.
Mhm.
Und sie sind natürlich super empfindlich auf Geräusche. Und alles, was sich anhört wie Knistern oder Knacken, das kann man sich ja gut erklären, alles, was sich anschleicht, knistert oder knackst auf den Ästen, das ist für sie erstmal potenziell gefährlich. Und da muss man natürlich immer in Alarmbereitschaft sein. Und deswegen stört sie das hier instinktiv natürlich auch viel mehr, wenn irgendwas krabbelt, als unsere Stimmen zum Beispiel.
Ja, wenn sie dann Gefahr wittern, wie verhalten die sich dann? Ist es mehr so ein Fluchttier oder suchen die sich dann Unterschlupf?
Genau, das ist ja auch eine Besonderheit von den Schlangenloris, dass sie stundenlang in einer Position verharren können, die für uns vielleicht gar nicht bequem aussieht. Aber wenn es dann eben drauf ankommt, dann geben die richtig Gas. Und da haben sie eine richtig, richtig gute Griffkraft, um sich dann mit ihren langen Gliedmassen ganz, ganz schnell von Ast zu Ast einfach wieder von der Wildfläche zu verschwinden. Und somit retten sie sich natürlich dann auch wieder ins nächste Dickicht.
Also, dann schauen wir uns jetzt nochmal das Gehege, was ihr so eingerichtet habt, ein bisschen genauer an. Was ist denn das Wichtigste oder das Zentrum, worauf es zu achten gilt für die Schlangenloris?
Am wichtigsten sind für Schlangenloris natürlich ganz, ganz viele verschiedene Klettermöglichkeiten. Da haben wir hier ganz, ganz viele verschiedene dicke und dünne Kletteräste und viele Pflanzen. Die machen natürlich das Klima schön, da können sie die Insekten drin fangen. Und sie brauchen auch helle und dunkle Bereiche in ihrem Gehege, wo sie sich zurückziehen können.
Ja.
Wir haben künstliche Baumhöhlen. Es kann durchaus mal sein, dass ein Schlangenlori sich auch darin zurückzieht. Und somit ist diese Anlage also mit ganz viel Struktur versehen, damit sie eben alle Möglichkeiten nutzen können, die sie gerade so brauchen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass unsere Äste hier in der Anlage teilweise schon ein bisschen älter aussehen und teilweise frisch sind. Man darf den Schlangenloris ihren Lebensraum nicht einmal komplett auswechseln,
sondern
man muss nach und nach immer schauen, dass sie noch genug Äste haben, die sie schon mit Urin markiert haben. Der Schlangenloris markieren ihr Revier. Und wenn man jetzt einfach hingeht und alle Äste rausnimmt, dann hat man ihnen quasi das Zuhause geraubt und sie sind total gestresst und müssen alles wieder neu erkunden und neu markieren. Deswegen muss man das ganz behutsam machen und dann
so
immer
einem,
nach und nach.
In so einem rollenden System dann wahrscheinlich.
Genau.
Ne? So, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was super spannend ist, denn wir haben ja jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass die Schlangenloris so ganz scheue Tiere sind und man da auch aufpassen muss. Aber, jetzt kommt das große Aber, ihr macht trotzdem mit denen Medical Training.
Ne? Genau.
Und das widerspricht sich auf den ersten Blick, aber du wirst uns jetzt bestimmt gut erklären können, wie geht ihr da vor und vor allem, wie erfolgreich seid ihr da eigentlich?
Ja, also da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf, dass wir da schon sehr große Fortschritte machen konnten. Das Ding bei den Schlangenloris ist, hatten wir ja schon erwähnt, dass sie sehr, sehr scheu sind und immer auf der Flucht. Und wir möchten natürlich nicht, dass unsere Tiere uns als Gefahr sehen und unter Dauerstress sind und immer flüchten wollen. Und deswegen ist die Priorität Nummer eins, quasi ihnen die Angst zu nehmen und ihnen die Scheu zu nehmen. Und das dauert bei Schlangenloris wirklich, wirklich eine lange Zeit. Also bis unser Weibchen aus der Hand Insekten genommen hat, da hat es Jahre gedauert. Und dann kann man sich vorstellen, wenn da jetzt eine tiermedizinische Behandlung ansteht, unser Weibchen zum Beispiel hat ab und zu Zahnstein, dann ist das natürlich, wenn man diese Tiere greifen, packen und irgendwie behandeln muss und sie sind immer so auf Abstand zu uns, super, super stressig. Und diese kleinen Tiere haben super dünne Knochen, die natürlich dann auch Gefahr laufen, dass sie sich brechen oder irgendwie anders verletzt werden, wenn wir sie mit einem Handschuh greifen müssten. Ohne Handschuh könnten wir sie nicht greifen, weil sie so spitze Zähne haben, dass sie natürlich auch ordentlich beißen können. Und deswegen brauchen wir gerade bei diesen Tieren ein medizinisches Training, um ihnen den Stress zu nehmen um sie einfacher untersuchen zu können und um sie einfach auch, ja, um ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten.
Kann man dann am Ende Zahnstein entfernen, ohne dass man, also dass denen das Spaß macht? Oder wie?
Das wäre natürlich jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich habe einen Transportkäfig gebastelt. Der hat ganz viele Gitter, ein spezieller Käfig mit verschiedenen Ein- und Ausgängen, wo die Tiere freiwillig reinkommen. Und diesen Käfig können wir in eine Plastikbox stellen. Auch das haben sie gelernt. Und wenn wir dann das Narkosegas einleiten, dann schlafen sie friedlich ein und wachen friedlich in ihrem Gehege wieder auf. Und alles ist gut, während wir die Zähne dann in Narkose natürlich behandeln.
Ja, ja, klar, klar. Jetzt mal, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, ne? Aber so im Vergleich zu anderen Tieren, was braucht es beim Medical Training? Besonders viel Geduld oder dauert es viel, viel länger? Oder kann man das gar nicht so in Relation setzen?
Man braucht vor allem Zeit. Sehr, sehr viel Zeit und Geduld. Ihr seht ja, wie lange wir jetzt schon hier auch in der Anlage stehen und dass er immer noch Unsicherheiten zeigt, weil natürlich seid ihr super fremd. Mhm. Es müssen Bezugspfleger sein, also unsere Schlanklorichs unterscheiden schon sehr, wer ihnen eben den Wurm aus der Hand gibt. Und man muss eine Regelmäßigkeit reinbringen, denn sie vergessen auch schon mal schnell, was sie gelernt haben. Und dann fängt man sehr viele Schritte weiter hinten nochmal von vorne an.
Funktioniert das bei allen Tierpflegern gleich oder, weil du hattest gerade das Bezugspfleger gesagt, das, den Begriff.
Genau.
Können nur ein ganz paar Leute Schlanklorichs machen und auch betreuen oder?
Das würde natürlich auch gar nicht gehen. Im Zooalltag ist es so, dass die Tiere, egal wer gerade im Urlaub oder im Krank ist, natürlich trotzdem versorgt werden müssen. Aber das medizinische Training braucht natürlich noch ein besonderes Einfühlungsvermögen. Man muss sich auf die Tiere einlassen können und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal suchen sich auch die Tiere die Tierpfleger aus und machen eben bei dem einen mehr oder weniger gut mit. Und das muss man sich dann auch eingestehen und den Tieren auch zugestehen.
Also das ist teils wahrhaftig so, dass die auch, also können die sowas wie Sympathien zu dem einen oder anderen entwickeln?
Das merkt man ja schon bei Haustieren und bei Wildtieren. Mhm. Das ist oft nicht anders, denn jeder Mensch hat ja eine andere Statur, eine andere Gestik, Mimik oder einfach eine Art und Weise, ob er geduldiger oder ungeduldiger ist. Und die Schlanklorichs sind super sensibel bei allem, was da irgendwie außer der Norm ist oder nicht so in ihr Muster passt.
Dann nochmal so vielleicht irgendwie ein persönliches Highlight von dir. Also ist dir irgendwas beim in dieser Phase rund um Medical Training im Gedächtnis geblieben oder irgendein Erfolg, auf den du besonders stolz bist?
Ja, wenn man täglich das Gehege betritt, wir gehen dreimal täglich in das Gehege, damit die Tiere sich an uns gewöhnen. Und dann dauert es eben Wochen und Monate, bis das Tier keine Scheu mehr zeigt, sondern wirklich aktiv auf einen zuläuft, um einem eben vertrauensvoll Futter aus der Hand zu nehmen, dann ist das natürlich immer so der Durchbruch. Und dann weiß man, das ist jetzt der Start. Denn mit einem zahmen Tier irgendwelche Mätzchen einzustudieren, ist immer das Einfachste. Aber erstmal das Vertrauen zu gewinnen, das ist natürlich das, worauf es ankommt. Und da freue ich mich persönlich immer am meisten.
Ja, klar.
Und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr, jetzt schaut mal, jetzt kommt auch seine Frau, dass wir mittlerweile so gut im Team mit unseren Tieren hier arbeiten können, dass sie von jedem auch das Futter aus der Hand nehmen. Nicht jeder kann sie wiegen und nicht jeder kann sie im Käfig einsperren. Aber das zeigt ja eben auch, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind mit unseren Tieren.
Dann lass uns nochmal zum Schluss über ein anderes Thema sprechen, denn ihr hattet bereits einmal auch Nachwuchs, ne?
Ja.
Bei den Schlanklorichs. Ja, wie war das für euch?
Ja, das war natürlich super, super toll. Wir waren schon so ein bisschen darauf vorbereitet, weil wir natürlich unsere Schlanklorichs mittlerweile auch wiegen können und unser Weibchen ist schon, obwohl wir kein Futter umgestellt haben, ein bisschen rundlicher geworden.
Ja, okay.
Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es so richtig, richtig auffällt. Aber wenn man täglich mit den Tieren arbeitet, sieht man doch schon die leichte Veränderung. Und dann wussten wir, dass es irgendwann soweit ist. Da wir aber die Paarungen nicht immer beobachten und Schlanklorichs sich das ganze Jahr über fortpflanzen können, hatten wir natürlich kein genaues Datum. Und umso überraschter ist man natürlich, wenn man dann zur Arbeit kommt und dann sind auf einmal da Jungtiere da.
Bei der Aufzucht von so Jungtieren, ist das für euch dann auch nochmal irgendwie so ein Change-Moment? Also musstet ihr euch da irgendwie drauf vorbereiten oder kann man das den Tieren überwiegend alleine überlassen, also dass ihr da quasi nur als Beobachter dabei seid? Wie ist das?
Wir haben Glück, dass unser Paar sich sehr gut versteht. Es gibt Schlanklorris, die man nicht so gut verpaaren kann. Mhm. Wir haben aber schon vorgesorgt, dass wir sie auch trennen können, falls die Jungtiere da sind und aus irgendwelchen Gründen das Weibchen das Männchen nicht duldet oder das Männchen die Babys klauen möchte. Wir haben es aber darauf ankommen lassen, eben weil sie so harmonisch sind. Und es ist schon so, dass die sich um ihr Jungtier völlig alleine kümmern. Man muss den Futterplan ein bisschen aufstocken. Die Mutter braucht natürlich ein bisschen mehr Energie. Und man muss regelmäßig schauen, dass das Jungtier auch am Bauch hängt und gut wächst und genügend Milch hat und eben kräftig genug bleibt, um sich am Bauch festzuhalten. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe in der Aufzucht von Schnacklorris.
Und das ist dann, wie die sich also um den Nachwuchs kümmern, ist das vergleichbar mit dem, wie man das halt eben von Schimpansen kennt oder so? Also auch ähnlich dann einer Affenart oder...
Die Jungtiere hängen sich tatsächlich an der Mama am Bauch fest und bleiben da eben auch die ganze Zeit. Es gibt ab und zu mal den Fall, dass der Papa das Jungtier auch mal eine Runde durchs Gehege trägt, aber in der Regel geht es dann immer wieder zu Mama zurück. Mhm. Und die Jungtiere sind gerade mal 10 Gramm groß, wenn sie geboren werden, also mini, mini, mini. Trotzdem ja. Aber schon behaart und die Augen sind schon halb geöffnet. Und nach 2 Wochen fangen sie schon an, wenn irgendwie ein Falter vorbeifliegt, nach den Insekten zu schnappen. Also die Jungtieraufzucht ist relativ schnell beendet und so mit einem halben Jahr sind die schon, also 5, 6 Monate, sind die auch eigentlich schon selbstständig auf der Jagd nach Insekten unterwegs.
Ich weiß, wir sollen immer nicht so in die Glaskugel gucken, aber so ein bisschen muss ich mir natürlich, kann ich mir die Frage nicht verkneifen, wie sieht's denn so weiter in Sachen Nachwuchs aus? Also stehen die Chancen da gut oder kann man das gar nicht sagen?
Unsere beiden Simi und Char. Die Elterntiere, die sind ja jetzt noch relativ jung, mit 6 und 7 Jahren. Wenn man bedenkt, dass Schlanklorris 18 Jahre alt werden können. Und natürlich dürfen sie weiter züchten. Wir haben jetzt unser Jungtier in den Londoner Zoo abgegeben mit 1 Jahr. Und ja, wenn sie möchten, dürfen sie gerne nochmal nachlegen. Also da haben wir jetzt so überhaupt keinen Einfluss in dem Sinne drauf, dass wir die Freigabe haben vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm, dass diese Genetik sehr schön wäre für Nachwuchs. Und da hoffen wir jetzt einfach, dass es nochmal klappt.
Und du hast gesagt, abgegeben irgendwie nach 1 Jahr, dass die Jungtiere, bleiben die dann also im Schnitt 1 Jahr bei den...
Oder naja, sie sind nach 5 Monaten so weit, dass sie alleine klarkommen. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass wir ja wussten, dass wir sie eben, weil sie genetisch sehr wertvoll ist, in einen anderen Zoo abgeben werden. Und da brauchten wir natürlich noch ein bisschen Reserve, dass sie wirklich fit genug und groß genug und vor allem auch selbstständig genug ist, den Transport noch zu schaffen in einen anderen Zoo mit Eingewöhnung und so weiter. Also wir haben sie hier bestmöglich vorbereitet und dann behält man die Jungtiere immer lieber ein bisschen länger.
Dann zum Schluss noch die Frage nach der Bedrohungslage, weil wir da ja häufig drüber sprechen. Der graue Schlanklori in der Natur, in seinem natürlichen Lebensraum, wie bedroht ist der denn?
Also er gilt noch als potenziell gefährdet, wobei die Bestände natürlich rückläufend sind. Es gibt sehr, sehr viele Bedrohungen für den Schlanklori, nicht zuletzt eben die Zerstörung von seinem Lebensraum, sondern eben auch der illegale Haustierhandel. Sie sind halt einfach sehr süß anzusehen und über soziale Medien werden da sehr viele Videos gepostet. Dann gibt es eben auch noch die Medizin, der Aberglaube. Also es gibt unendlich viele Gründe, warum es ganz, ganz wichtig ist, eben diese Art einfach bekannt zu machen, darauf hinzuweisen, wie da eben der Stand ist. Denn es wird mit Sicherheit eher mit den Zahlen bergab gehen.
Ja, wichtig auch an der Stelle nochmal den Hinweis, es ist und bleibt kein Haustier.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Egal, was Instagram so sagt. Okay, Steffi, bevor wir auseinandergehen, nochmal so ganz persönlich von dir, was fasziniert dich an den Tieren am allermeisten?
Also die Schlanklorris sind einfach so ein kleines Wunderwerk der Natur. Wir haben ja sehr viele Tiere, die an ihren Lebensraum angepasst sind, aber die sind ja mit wirklich vom Wundernetz bis zur reflektierenden Rückwand im Auge, bis zu, sie haben übrigens eine Kralle, um sich das Fell schön zu putzen, ausgestattet von A bis Z und sehen dabei einfach noch skurril und niedlich. Ja, das muss ich auch gestehen, sie sind super niedlich aus. Und deswegen gehören die einfach auch so ein bisschen zu meinen Lieblingstieren.
Ach, dann brauche ich das ja schon gar nicht mehr fragen. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und auch, dass du uns hier reingelassen hast. Das ist ein echtes Highlight. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich der Hinweis, Sie können die Schlanglorys ebenfalls sich anschauen im Ehle Tropenparadies in der Erlebniswelt Asien. Informationen bekommen Sie natürlich wie immer auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.